SRF 1.
Regionaljournal Zürich-Affhausen. Geschäfte im Steuerparadies. Auch die Zürcher Kantonalbank gehöre zu den Banken, die involviert sind. Zwei Streckenrekorde bei tiefen Temperaturen. Über 8'500 Leute sind heute beim Zürich-Marathon durch die Stadt gerannt. Und verliebt in Zürich. Der Weltwochenkolumnist Marc van Heusseling hat ein Buch geschrieben über die Stadt, ihre Zicken und Banker und noch viel mehr. Er ist Gast bei uns im Studio. Das Wetter morgen, am Vormittag noch aufhelligen, am Nachmittag kommt es regnen bei 9 Grad. Am Mikrofon der Roger Steinemann. Auch die Zürcher Kantonalbank soll in sogenannten Steueroasen geschäftet haben. Das beweist laut der Sonntagszeitung ein Dokument. Es zeige, dass Geld aus einer Offshore-Firma AZKB geflossen sei. Die Bank betont in einer Stellungnahme gegenüber der Wirtschaftsagentur AWP, dass es grundsätzlich nicht illegal sei, Briefkastenfirmen in Steuerparadies zu betreiben. Selber sei die ZKB aber keine Partnerin im Aufbau von so Offshore-Firmen. Dazu fehle ihr Wissen. Sie können auch die auftauchten Dokumente noch nicht einordnen und sagen, in welchem Verhältnis die Namen dort drauf tatsächlich zur ZKB stößen. Kritiker bemängeln, dass man mit Geschäften in Steueroasen kann Steuern hinterziehen. So auch die Jungsozialisten vom Kanton Zürich, die fordern, dass die ZKB so Geschäfte in Zukunft unterlässt. Auch vor dem Hintergrund, dass die Zürcher Kantonalbank vom Kanton 2 Milliarden zusätzliches Kapital fordert. Straftäter in der Schweiz sollen stärker überwacht werden. Beispielsweise bei einem Hafturlaub oder bei Rayonverbot. Der Kanton Zürich will hier eine Vorreiterrolle übernehmen. Laut dem Sonntagsblick geht es um Fussfesseln, die satellitengestützt überwacht werden. Sie schlagen Alarm, wenn sich der Trägernamen aufhalten, wo er nicht darf. Beispielsweise, wenn sich ein Sexualverbrecher einem Kinderspielplatz nähert. Der Kanton Zürich plant jetzt einen Pilotversuch mit Insassen vom Massnahmenzentrum Uitiken. Starten soll er im nächsten Jahr. Spektakulären Unfall letzte Nacht zeugst am Albis. Ein 23-jähriger Neulenker ist schnell unterwegs gewesen. Er hat die Kurve nicht verwischt und ist 70 Meter über ein Wiesenbord abgeschleudert und hat sich dabei überschlagen. Bilanz, der Lenker und beide Mitfahrer sind verletzt. Das Auto hat Totalschaden. Sportlich ist es heute wieder mal auf der Strasse von der Zürcher Innenstadt und um Seebecki her und zu gegangen. Mehr als 8'500 Läuferinnen und Läufer haben am traditionellen Zürich-Marathon teilgenommen. 3'000 davon sind effektiv über die Marathondistanz von 42 km gelaufen. Der OK-Chef Bruno Lafranchi zieht eine positive Bilanz.
Ich bin wirklich sehr zufrieden beim Wetter an, wo man diese Woche ja wirklich nie eine stabile und eine sichere Vorhersage hatte. Es war alles möglich gewesen und jetzt sind wir, der Anlass ist trocken über die Bühne gegangen. Das ist mal sehr positiv, das war mal wirklich der Hauptgrund gewesen. Natürlich war es sehr kühl gewesen, für die Zuschauer war es kühl gewesen. Dann aber die Siegerzeit, Streckenrekord bei den Männern, Streckenrekord bei den Frauen mit einer sensationellen Zeit. Und wir sind unfallfrei übergekommen, also das ist mein Wissensstand im Moment, dass wir da auch sehr gut abgeschlossen haben.
Also das Ganze ohne Panne und eben, wie Sie sagen, unfallfrei. Vielleicht gerade noch mal ein Wort zum Wetter. Eben die Kühlwitterung, das ist ja für Zuschauerinnen und Zuschauer vielleicht vor allem ein Problem gewesen. Wie hat es denn jetzt für die Läuferinnen und Läufer ausgesehen? Also, dass es da kühler war, ist das eher jetzt ein Vorteil gewesen? Auch aufgrund von dem, dass man jetzt sieht, es hat doch Streckenrekord gegeben.
Es war sicher ein Vorteil gewesen. Also, wenn es wärme wäre, wäre es für alle zu warm. Also, wenn es der erste warme oder erste Frühlingstag gewesen wäre, wäre es definitiv, hätten wir andere Probleme gehabt. Die Spitzenleistungen sind ganz klar, weisen darauf hin, dass da, Temperatur kein Hinderungsgrund war, sondern eher positiv. Das hat, ist ideal gewesen für die Marathonläufer.
Also die sind einfach schneller gelaufen zum Warm überkommen. Es hat ja mehr Leute, die teilgenommen haben am gesamten Anlass, aber weniger in der Kategorie Marathon. Wie ist das zu erklären?
Das ist sicher auch der lange, mühsame Winter, dass halt Haufen sagen, komm, ich laufe jetzt anstelle vom Marathon. Die haben vielleicht nicht das Training können machen, was sie wollen machen. Dann, aber nichtsdestotrotz, wir müssen uns anstrengen, dass die Kategorie Marathon wieder mehr Teilnehmer hat. Sind wir knapp über 3'000. Wir müssen alles anstrengen, wir müssen unsere Kräfte darauf konzentrieren, dass man den Marathon wieder auf 3'500, 4'000 bringt. Das muss man einfach. Das ist, glaube ich, auch enorm wichtig für die Zukunft.
Der Bruno Lafranchi, OK-Chef vom Zürich Marathon. Bei den Männern hat Tadesse Abraham aus Eritrea einen neuen Streckenrekord aufgestellt mit 2 Stunden, 7 Minuten und 44 Sekunden. Bester Schweizer ist der Einheimische Michael Ott aus Kilchberg. Und bei den Frauen ist die Kroatin Lisa Stublic die Marathonstrecke als Siegerin unter 2 Stunden und 26 Minuten gelaufen. Beste Schweizerin auch da auf Rang 5 mit der Baslerin Renate Weiss. Regionaljournal Wochengast, heute ist es der Marc van Häuseling. Zürich sei immer gut gewesen zu ihm. Das sagt ein Berner, der Society-Reporter und Weltwochen-Kolumnist Marc van Häuseling. Schon als Jugendlicher hat er davon geträumt, dass er mal in Zürich wohnt, was er seit 20 Jahren auch tatsächlich macht. Jetzt hat er ein Buch über die Stadt geschrieben, über Minderwertigkeitskomplex und Grössenwahn, Zicken und Banker, den besten Platz in der Kronenhalle und die schlimmste Veranstaltung von Zürich. Und jetzt begrüßen ganz herzlich bei mir im Studio. Guten Abend, Marc van Häuseling.
Grüß dich, Steinemann.
Marc van Häuseling, heute war Zürich-Marathon. Auch eine von diesen Veranstaltungen, die es nicht unbedingt braucht in der Stadt, Ihrer Ansicht nach?
Ja, wegen mir jetzt nicht, aber ich wollte da nicht neidisch rüberkommen. Jetzt habe ich ausgerechnet mit 3 bis 4'000 Teilnehmern, glaube ich, in der Kategorie Marathon. Das heisst, es ist etwa gleich viel wie mein Buch lesen. Da fragt man sich schon, wer ist da dran, Sportart, oder?
Der Hintergrund von meiner Frage war natürlich auch die gewesen, natürlich nicht wegen dem Zürich-Marathon an sich, sondern wegen der Street Parade, genau, wo ja, ja auch mehrfach in Ihrem Buch in den vorkommt. Sie können ja mit der Street Parade erklärtermaßen nichts anfangen. Sie empfehlen Ihrem Buch ja auch Zürich immer am 2. August, Wochenende, grossräumig zum Fahren bzw. eben zu verlassen für die Leute, die da wohnen. Was ist denn so schlimm an dieser Street Parade?
Es gibt natürlich ein völlig falsches Bild von Zürich wieder, weil dann an diesem Wochenende ist ja niemand mehr von Zürich oder fast niemand mehr von Zürich in der Stadt. Und es sind all die Leute, die das ganze Jahr zu wenig Fasnacht bekommen, kommen nachher am 2. Wochenende vom August auf Zürich, um ihre Fasnacht ein bisschen zu verlängern oder vorzuverlegen. Und das Unfaire ist, die haben immer noch schönes Wetter, oder? Das ist das, was mich eigentlich stört. Ich finde, es müsste sonst an den Wochenenden im Sommer schön sein für die, die auf den See wollen oder etwas. Und ja, die Kostüme und das ganze Zeug ist halt vom Ästhetischen her jetzt so ein bisschen der Gegenentwurf von allem, was mir gefällt.
Aber Sie sagen, aber es ist nicht Zürich, es ist nicht da Zürich, wo man kennt zwischen eigentlich. Ja. Wobei Street Parade ist ja eigentlich der Anlass, wo Zürich quasi international bekannt gemacht hat als Partystadt.
Ja, das stimmt. Das hat ja auch mal angefangen, vermutlich mit Leuten aus Zürich, irgendwie 1000 Nasen, die übers Limmat gelaufen sind. Und wie immer bei Grossveranstaltungen, wenn da 6 oder 7 oder 800'000 kommen, sind natürlich 90% aus umgrenzenden Gebieten und auch aus dem Ausland. Es kommen ja sehr viele aus Italien und so. Es hat natürlich überhaupt keinen Sinn, sich darüber, über das aufzuregen, aber es ist jetzt von mir aus gesehen, wenn ich etwas zu sagen hätte, im Zürich-Marketing, ich würde den Anlass nicht gross gegen rauskehren, ich würde sagen, die wegen dem kommen wollen, die sollen, aber wir müssen nicht mit dem auf uns aufmerksam machen, es hat sonst einen Haufen.
Aber Sie als Partygänger, Ihnen müsste das eigentlich gleich gefallen, oder?
Ja gut, ich war Partygänger, wo ich über so Anlässe geschrieben habe und grösste Veranstaltungen habe ich jetzt nie gesucht, ich gehe lieber ins Volkshaus als ins Hallenstadion.
Aber, also Sie sind weniger der Mann von den Massenaufläufen, ja, die exklusiveren Sachen.
Das, genau, ja.
Gut, reden wir über das Buch «Zürich». Das haben wir hier vor uns. Das ist, ich würde jetzt mal sagen, es ist ja Ihr drittes Buch. Und für Ihre Verhältnisse mit dem Titel «Zürich» fast schon eigentlich ein banaler Titel, oder? Aber ich glaube, es gehört einfach zum Konzept von dieser Buchreihe.
Genau, ich hätte es gerne komplizierter gemacht, irgendwie 10 Zeilen mit 2 Klammern mindestens.
Da wollte ich jetzt eben nachfragen. Was wäre Ihr Titel gewesen?
Es wäre wahrscheinlich in die Richtung gegangen, Liebeserklärung an eine Stadt, die man mag und darum glaubt, über sie streng urteilen zu dürfen oder müssen oder sonst etwas, was niemand kann sagen, wiederholen und darum niemand kauft. Also der Verlag hat, glaube ich, schon gewusst, was er macht, als er das Wort vorgegeben hat. Ein Untertitel wäre vielleicht noch gut gewesen.
Okay. Ich nehme an, Sie sind angefragt worden, um das Buch zu schreiben.
Ja, das stimmt.
Haben
ja
Sie lange müssen überlegen?
Nein, ich habe sofort gesagt, das ist eine Ehre, oder? Das war eine irrsinnig schöne Anfrage. Noch aus dem Ausland auf alles rauf. Das heisst, in diesen Augen bin ich sowieso der Super-Experte.
Wenn das jetzt ist ein Hamburger Verlag.
Genau, Hamburger Verlag, Hoffmann und Campe, der angefragt hat. Wenn jetzt ein Zürcher Verlag, Aurel Füssler, so angefragt hat, hat natürlich dort jeder gedacht, wir wüssten das schon noch ein bisschen mehr wie der, oder?
Sie sind schliesslich von Zürich. Wieso ist man denn auf Sie gekommen? Sie sind ja in Berner, von Bern-Bümplitz, vor 20 Jahren quasi eingewandert.
Ja, vermutlich bin ich auch berühmt im Ausland.
Ist das so?
Hey, keine Ahnung, ich denke, die haben auch einen Suchauftrag im Google gemacht und das ist mein Name irgendwie schon.
Ist es denn ein Vorteil für Sie gewesen, das Buch zu schreiben, wie Sie ja eben quasi, ich meine, aber Sie sind ja mittlerweile so in Zürich angesiedelt und die Hai. Ist es denn für Sie ein Vorteil gewesen, dass Sie irgendwie gleich noch ein bisschen gewissermaßen Aussicht eingebracht haben? Oder?
Ja, ich glaube, das ist ein Riesenvorteil. Oder man kann sagen, ich gehöre nicht richtig dazu. Ich bin zwar ganz in der Nähe, aber ich schaue mir es immer noch mit einem gewissen Sinn frischen Blick an. Und bei allem, wo jetzt einer, der in Zürich geboren ist und vielleicht schon seine Familie ist in Zürich gewohnt, der ist einfach zu nah dran und der sagt, das fällt mir gar nicht auf, was der da schreibt, weil das ist schon immer so gewesen. Und ich denke, obwohl ich jetzt auch schon 20 Jahre in Zürich bin, habe ich gewusst, gleich noch ein bisschen irgendwie einen unverbrauchten, fast einen frischen Blick auf gewisse Sachen.
Tatsächlich?
Ja,
das glaubt man fast nicht.
Zumindest so, wie ich es wett gesehen.
Sie sind ja vor 20 Jahren, eben, wie gesagt, sind Sie auf das Zürich gekommen. Ja. Das ist eine Stadt, wo Sie schon als Kind, als Jugendlicher immer mal haben wollen wohnen. Sie beschreiben das auch in Ihrem Buch, wie Sie mit Ihren Eltern, glaube ich, auf dem Weg in die Skiferien ins Bündnerland an dem Zürich vorbeigefahren sind oder quasi noch dort durch, oder? Genau. Weil da hat es die Westumfahrung noch nicht gegeben. Ja. Aber warum, um Gottes Willen, haben Sie denn dort schon auf das Zürich kommen?
Ja, mich hat es einfach fasziniert, dass die Stadt so gross ist, oder? Und mein Vater, der hat immer gesagt, wir dürfen uns hier um gar keine Umstände verfahren, sonst sind wir verkauft, wir finden da nicht mehr raus. Und das hat es natürlich fast mystisch gemacht für mich, oder? Ich habe immer gehofft, dass wir uns verfahren, damit wir dann auch durch das Zürich irren und irgendwann ist dann gleich wieder rauskommen, bis dann aber ganz viele interessante Sachen gesehen haben. Das war so ein bisschen meine Vorstellung gewesen, weil Bern ist natürlich schon sehr viel kleiner als Zürich.
Mhm.
Aber und das Grosse hat mich irgendwie angezogen. Oder? Am liebsten wäre ich auf New York, aber dort hätte man nicht hinfahren können. Also ist halt das zweitbeste in Zürich gewesen.
Und jetzt haben Sie die zweitbeste Variante. Also wenn Sie jetzt noch quasi Liebeserklärung an Zürich schreiben.
Ja, also ich denke, es gibt eigentlich fast nichts an Zürich auszusetzen. Es ist eigentlich schade, wenn man ein Buch schreibt. Man will ja ein paar Sachen haben, man kann dran rumnörgeln, außer das Wetter, oder? Aber das ist irgendwie banal, wenn man zu viel über das Wetter schimpft. Das können wir nicht ändern.
Aber jetzt vielleicht gleich nochmal, Sie haben vorhin New York erwähnt, Sie haben ja auch, glaube ich, schon eine Zeit lang in London gelebt.
Ja.
Was ist denn so viel besser an Zürich wie in London oder in New York?
Ja gut, jetzt der Vergleich mit diesen ganz grossen Städten, oder? Die sind wahnsinnig unübersichtlich. Man hat für alles extrem lang, weil man muss den richtigen Mensch herausfinden. In Zürich ist man viel schneller an den entscheidenden Stellen auch physisch angelangt. Plus, ich sage immer, wenn jetzt zum Beispiel ein Konzert in London stattfindet, dann haben die ungefähr gleich viele Plätze in dieser Halle oder in diesem Saal wie in Zürich. Nur 20 Mal mehr Leute, die kommen wollen. Oder? Und das ist super gut an einer Stadt von der Grösse und von der internationalen Ausstrahlung wie Zürich. Weil wenn man jetzt zum Beispiel Bern nimmt, dort wiederum gehen die Künstler nicht mehr hin, weil sie sagen, es ist nicht wichtig genug. Oder? Aber die ganz Grossen treten auch alle in Zürich auf. Wie in London. In London treten sie, wenn es hochkommt, zweimal auf. Nur weil dort potenziell 10 Millionen Leute an das Konzert. Und in Zürich halt, wenn es hochkommt, potenziell 1 Million, oder?
Aber Sie sagen, Sie schwärmen ja für die Stadt, oder? Und das spürt man auch in diesem Buch raus. Es ist wirklich eine Liebeserklärung. Sie verteidigen die Stadt ja auch durch alle Böden durch. Erklären zum Beispiel, warum es nach dessen Durchhaus 200 Franken für zwei Personen darf kosten. Hat für mich aber schon auch ein bisschen etwas Furchtbares, Nobistisches.
Also meine Erklärungsversuche. Ja gut, es ist natürlich auch alles mit einem Augenzwinkern zu lesen, wenn man das so darf sagen. Und dann kommt es noch, wenn es jetzt billiger wäre, dann hat es ja überall noch mehr Leute. Also ein klein, sagt man, macht da ganz bewusst eine Abgrenzung für die, wo es quasi nicht wert ist, die braucht es dort auch nicht.
Mhm. Aber gleich, also was ist denn gut daran, wenn ein Liter Wasser in einem Restaurant 14 Franken kostet? Also das ist auch ein Beispiel, das Sie in Ihrem Buch nennen.
Aber das steht jetzt also auch drin im Buch, das ist nur gut für den, was Restaurant betreibt. Oder? Es gibt keinen Grund, das als Konsument gut zu finden, umso mehr, als dass man ja darf Hahnenwasser verlangen. Das ist von der Qualität her gleich gut wie Mineralwasser. Und wenn man dazu noch etwas isst, dann kann auch niemand irgendwie sagen, man
ist Stier. Sie sagen dort aber auch, wer sich getraut, Hahnenwasser zu verlangen. Das, oder? Also, das macht dann lange nicht jeden, oder?
Ich glaube,
und Sie zeigen damit dem auch, dass man es eigentlich eh noch nicht machen sollte.
Nein, ich finde, ich zeige damit, dass man es machen kann. Dann sagen wir, der, der jetzt in die Kronenhalle geht und nichts zur Nacht bestellt, sondern ein Glas Wasser und noch die Zeitung liest, der macht es nicht so gut. Aber der, der noch für 200 Franken isst und noch Wein bestellt und alles, der kann es durchaus in meinen Augen, für das Wasser muss er nicht auch nochmal zahlen.
Haben Sie denn das hier in dem Fall auch gesagt? Wo Sie, da die, Sie haben ja dann sogar noch mehr wie die 14 Franken. Also, Sie sind ja, glaube ich, fünfmal.
Viermal ist nachher geschenkt worden. Das sind dann 4 Liter an 14 Franken, also 56. Und das ist ein Bekannter von mir, der Wirt. Und dem habe ich gesagt, du, das musst du bei mir nie mehr machen, das nachschenken, sondern sagen, der Liter ist leer, wettet er noch einen? Und dann hat er gesagt, ja, das sei natürlich für Sie das Dienstleistungsargument, so quasi, dass man sich nicht nur ums Wasser kümmern muss. Und dann habe ich gesagt, danke vielmals. Und seitdem kommt er jedes Mal fragen, ich bin nochmal 14 Franken Vermögen. Und dann kann ich sagen, nein.
Marc van Heusseling, aber das ist ein Beispiel, wie es in diesem Buch steht von Ihnen. Sie kultivieren ja auch, oder haben das mindestens gemacht in der Vergangenheit, die Rolle vom Promi-Reporter, der auf Du und Du ist mit den Schönen und Reichen von dieser Welt. Und haben damit haben Sie ja selber gewissermaßen zum Promi gebracht. Kommen Sie eigentlich immer problemlos einen Tisch über in einem Restaurant zu Zürich?
Ja, sagen wir, in den meisten schon. Es kann natürlich sein, dass...
Einfach aus Angst? Oder
nein, nicht aus Angst, aus Freude. Oder? Weil schon, die sagen, das ist so nett und da bin ich dann vielleicht in seinem nächsten Buch nicht drin. Oder je nachdem, wenn sie wollen, dann sind sie vielleicht drin. Aber es wechselt natürlich schnell und das steht ja im... Also die Mitarbeiter wechseln, steht da im Buch drin. Viele Deutsche, die kommen, die kennen mich natürlich noch nicht. Oder? Das heisst, der fährt die Aufbauarbeit wieder vorne an.
Über die Deutschen, da reden wir dann gerade noch. Aber definiert sich denn der Zürcher, die Zürcherin wirklich über den besten Platz in der Kronenhalle?
Ja, also zum Teil schon, aber das ist, glaube ich, nicht nur ein Zürcher Phänomen. Das ist einfach der, auf der ganzen Welt, sagen wir, die Leute, die auf das Wert legen, die in die teuren Restaurants gehen, die wollen natürlich, dass der Chef kommt und sagt, so, Herr Augsburger, wie geht's? Seid das letzte Mal gut heimgekommen, dass, wenn er mit Gästen dort ist, dass dann auch denkt, hat er gesehen, ich bin hier wichtig, man kennt mich mit Namen, der weiss noch, ich bin das letzte Mal da gewesen. Und er fragt mich, das gehört ja ein bisschen dazu. Das ist einer der Gründe, warum es nicht 200 Franken darf kosten.
Und gerade in der Kronenhalle, dort können Sie mittlerweile noch den Tisch, glaube ich, aussuchen.
Ja, mittlerweile jetzt nicht mehr, weil im Buch ist ein kleiner Fehler drin. Ich habe den Namen verwechselt und die Kronenhalle hat enorm humorlos reagiert. Selbstverständlich für die eine riesige Geschichte, oder? Dass ich es gewagt habe, einen Namen zu verdrehen bei Mitarbeitern von der Kronenhalle. Und der oberste Chef hat einen Brief an den Verlag und an den Verleger von der Weltwoche, weil die etwas vorabgedruckt haben und an mich geschrieben. Und ich habe im ganzen Brief vermisst, dass irgendwo gestanden ist, man dankt mir dann trotz allem noch, dass ich so prominent über ihr Restaurant schreibe. Aber das ist, glaube ich, in der Kronenhalle so ein bisschen wie in Japan, da in der Restaurant steht damals ein Schild im Fenster, Erstbesucher nicht willkommen, oder? Mhm. Und das ist, glaube ich, in der Kronenhalle auch ein bisschen so.
Aber, also das heisst, jetzt dürfen Sie nicht mehr in die Brasserie. Jetzt müssen Sie
Sibirien. Genau,
wieder vorne. Da müssen Sie noch schnell erklären, wie das ist mit dem Sibirien.
Sibirien ist der obere Stock, oder? Mhm. Wo eigentlich nur die Hennen verbannt werden, die sich nicht auskennen. Viele Ausländer, viele Deutsche. Und ich bin eigentlich sowieso lieber im hinteren Saal, im Parterre. Ich finde, es ist fast schöner als das, was man Brasserie nennt. Aber man muss eben in der Brasserie hocken, weil es sonst aussieht, als hätte man keinen Tisch bekommen. Und für mich hat sich das Problem jetzt auf eine Art fast gelöst. Oder?
Wir haben es vorhin erwähnt, eben ein ganzes Kapitel widmet sich ja den Deutschen hier in Zürich. Und sie lassen da dabei auch ein bisschen durchblicken, dass es ihnen eigentlich zu viele Deutsche hat in Zürich. Warum eigentlich?
Ja, ich finde, sie sind halt ein bisschen präsent. Das hängt damit zusammen, dass sie eben Deutsche sind.
Aber sie als Kosmopolit.
Genau. Aber gegen innen ist ja der Kosmopolit eigentlich der Bünzling, oder? Und sagt, ja, das ist schon gut, dass man mit Ausländern viele Ausländer trifft. Aber bei sich daheim möchte man eigentlich nur Einheimische. Nein, ich finde, die Deutschen, sie sind einfach so ein bisschen präsent, kann man dem sagen, oder? Sie reden laut. Und wenn zum Beispiel ein Deutscher im Service ist und nicht weiss, was eine Stange ist, dann macht eigentlich der Gast, der eine Stange bestellt, einen Fehler und nicht der Servicemitarbeiter, der nicht weiss, dass eine Stange in der Schweiz Stange heisst. Und das ist schon ein bisschen eine Umkehr von der Ausgangslage.
Ist es denn, weil die Deutschen finden, sie schlecht integriert sind oder sich nicht wollen integrieren? Oder liegt es nicht eigentlich viel mehr auch daran, dass halt Zürcher vielleicht eben eine verschlossene Gesellschaft sind und nicht unbedingt
Sie sind sicher zum Teil bewusst nicht integriert, weil sie finden, es sei nicht nötig. Oder? Und ich denke, bei den Deutschen ist es halt so, das ist die erste Ausländergruppe, die in der Schweiz in grosser Zahl kommt und sichtbar ist. Oder? Früher, ja, die Italiener, die Spanier, die Türken, die sind nicht so sichtbar gewesen. Oder? Die haben nicht bei der VBZ Durchsagen gemacht, die man nicht verstanden hat. Das sind nicht plötzlich die Chefs von einem gewesen, sondern das sind eher Dienstleister und in den handwerklichen Arbeitsbereichen gewesen, wo man gar nicht viel mit ihnen zu tun hatte, oder? Früher hat vielleicht irgendein...
Aber man schreit alles nach hochqualifizierten Leuten. Ganz genau. Und wenn sie dann kommen, dann ist es auch wieder nicht recht.
Es ist ein bisschen schizophren. Aber sagen wir, früher hat es vielleicht bei den Anwälten hat es einen amerikanischen Steueranwalt gegeben, den man als Chef hatte. In der Redaktion hat es schon immer jemanden im Print ein paar Deutsche gehabt, die Textchefen waren oder so. Aber jetzt sind sie halt schon fast flächendeckend da. Und ich glaube, das ist eine Übergangsphase, wo man sich daran gewöhnen muss.
Tatsächlich.
Denke, ja.
Und das geht?
Ich denke für schon. Sie. Also für mich, ich bin sowieso selbstständig.
Also wenn dann die deutschen Durchsagen machen bei der VBZ?
Ja, das machen sie ja schon lange.
Ja, ja, aber da können sie sich auch dran gewöhnen, in dem Fall schon, durchaus.
Also, ja, also mir ist das gleich, weil ich weiss ja schon, wo ich aussteigen muss. Oder ich denke einfach, die anderen verstehen das wahrscheinlich nicht, weil die Betonung natürlich nicht ganz richtig ist. Ich denke, es würde auch nie jemandem in Deutschland in den Sinn kommen, einen Schweizer bei den öffentlichen Verkehrsbetrieben einzusetzen, um zu zeigen, wie weltoffen man ist. Aber das steht ja im Buch drin. Die Schweizer denken immer, wie kommt das im Ausland an? Und die ernüchternde Wahrheit ist, dass es im Ausland einfach niemand interessiert, oder?
Jetzt eben, Sie schreiben ja eigentlich kritisch über die Deutschen, ein kritisches Kapitel über die Deutschen in diesem Buch. Und das, also, erstaunlicherweise in einem Buch, das in einem deutschen Verlag rauskommt, oder? Wie haben denn die dort auf das reagiert?
Ja, die haben das selber auch so gesehen, oder?
Ah, tatsächlich?
Ja, ja, die sagen, ja, so sind wir halt.
Wie sind sonst Reaktionen gewesen auf das Buch bis jetzt? Also vor einem Monat ist es rausgekommen, effektiv?
Ja, positiv, aber das hängt natürlich auch ein bisschen damit zusammen, dass die, die es eich finden, in den meisten Fällen nicht zu mir kommen und sagen, sie fänden es dann schlecht, oder? Aber die sich bis jetzt gemeldet haben oder auch, was in den Medien gekommen ist, ist mehrheitlich positiv gewesen. Ich muss aber auch sagen, es hat es, glaube ich, noch fast niemand so gründlich gelesen wie die jetzt.
Ah ja.
Ja, also die meisten Journalisten...
fast geirrt.
Ja, aber die meisten Journalisten sagen, ich habe es noch nicht fertig gelesen, was so viel heisst, wie sie haben es noch nicht angefangen, oder? Und von dem her, ja, man stellt sich etwas vor und denkt, das ist auch schon noch gut, ich lese es dann mal und das Interview macht man vorher. Und von dem her ist es so ein bisschen gewagt, das Buch, das man nicht gelesen hat, schlecht zu finden.
Gut, es sind 130 Seiten, man hat es relativ schnell auch gelesen, ja. Grundsätzlich. Noch schnell weg vom Buch, auch noch zu Ihrer Person, Marc von Häusserling, eben die Leute, wo Sie, also ich würde jetzt mal sagen, die meisten eigentlich, wo vielleicht auch das Buch kaufen, kennen Sie, aber Sie haben vorhin zwar ein bisschen von einem Statement gemacht und gesagt, wahrscheinlich kennen Sie dann nicht alle, Sie sind einfach eine Randerscheinung. Aber ich habe gesagt, eben, Sie sind selber eigentlich ein Promi. Auf der anderen Seite hat Sie die Schweizer Illustriert auch schon mal als den meistgehassten Kolumnist bezeichnet. Wie gehen Sie eigentlich selber mit dieser Rolle um?
Ja, solange das da der meistgehasste Kolumnist ist, ist es mir noch gleich, weil das Wort die meisten Leute gar nicht kennen. Oder wenn es der meistgehasste Mensch oder so ist, ist schon etwas anderes, aber das würde sich auch niemand getrauen. Und ich gehe eigentlich entspannt damit um, weil das sind ja so Medienetikette, die man muss machen, damit man sich in der Redaktionskonferenz durchsetzt. Wenn der Chef sagt, du, wer ist das? Oder dann muss er sagen, das ist der meistgehasste. Ja, das ist gut, dann nehmen wir, oder? Aber wenn ich jetzt da aufs Tram warte oder ein Gipfel kaufe, werde ich also selten vom Verkaufspersonal oder von anderen Leuten erkannt und irgendwie gemobbt oder es klopft mir auch selten jemand auf die Schulter. Also von dem her. Vielleicht sind die Schweizer auch so diskret, aber...
Ist denn das auch jetzt so, wirklich kann man das als Rolle verstehen, die Sie da eingenommen haben in den letzten Jahren? Eben, man hat es ja häufig gesehen, auch mit den Sonnenbrillen, ja. So ein bisschen James-Bond-Manier und so und eben auf du und du mit den Reichen und Schönen, den Partygänger, Society-Reporter und was man ihnen alles gesagt hat. Ist das auch eine Rolle gewesen, die Sie gespielt haben?
Ja, im Grunde sicher. Also sagen wir, sich so zu verkaufen, ist das eine gewesen, aber es ist jetzt mir jetzt nicht hundertprozentig gegen Strich gegangen. Also wenn ich herauslesen kann, gehe ich lieber an einen sogenannten Society-Anlass als irgendwie an eine Schwingveranstaltung oder so. Aber es ist natürlich klar, dass ich daheim die Sonnenbrille relativ selten anhabe.
Und in der Wohnung. Und jetzt immer weniger,
ja, jetzt häufig weniger,
eigentlich,
ja.
Sagen Sie. Also das ist jetzt die Rolle, die Sie abblicken wollen.
Ja, weil ich mache jetzt halt nicht mehr die Anlässe, die ich besuche und darüber schreibe. Ich mache jetzt wieder Interviews mit mehr oder weniger, immer jetzt weniger berühmten Leuten. Und dort braucht es in dem Sinn den Auftritt von mir auch nicht mehr so.
Marc von Häusserling, Sie haben das Buch geschrieben über Zürich. Ich danke Ihnen vielmals, dass Sie zu uns im Studio gekommen sind als Gast. Das Buch eben erschienen im Verlag Hoffmann und Campe. Und nächster Programmpunkt bei uns, das sind dann die Wetterprognosen. Wir kommen zu den Wetterprognosen von morgen mit dem Jürg Zug von SRF Meteo.
In der Nacht ist es zum Teil klar und darum wird es recht kalt. Es kühlt gegen 0 Grad ab. Stellenweise gibt es so leichten Frost. Morgen am Vormittag ist es dann noch meistens trocken mit ein paar Aufhellungen. Stellenweise gibt es auch kurze sonnige Abschnitte. Nur gerade im Klettgau kann es gegen den Mittag schon wieder erste Regen geben. Am Nachmittag und am Abend hat es dann in der ganzen Region viel Wolken und es regnet ab und zu. Die Höchstwerte liegen bei etwa 9 Grad, auf den Lägern hat es 5 Grad und auf dem Bachtel ist man bei etwa 3 Grad, gerade so etwa an der Grenze vom Regen zum Schnee. Am Dienstag Vormittag ist es dann kurz wieder freundlicher mit sonnigen Abschnitten, aber schon am Mittag und am Nachmittag kommt wieder neuer Regen auf. Es ist dann recht windig und relativ mild mit etwa 10 Grad.
Und an dieser Stelle, wie gewohnt, ein Blick auf die Themen der nächsten Woche. Dabei geht es unter anderem um einen Doppelmord, der die ganze Schweiz beschäftigt hat. Ein Mann hat im August 2011 in Pfäffiken, Zürich, auf offener Straße seine Frau und eine Sozialarbeiterin verschossen. Eine Hinrichtung, sagt die Staatsanwaltschaft. Der Täter hat sich an beiden Frauen rächen und der Mann steht ab morgen vor dem Bezirksgericht Pfäffiken. Das Regionaljournal Zürich-Schaffhausen verfolgt den Prozess die ganze Woche. Heute Abend ist grosse Premiere im Zürcher Opernhaus, und zwar von Lady Macbeth. Eine wüste Geschichte über eine russische Familie im 19. Jahrhundert und eine Geschichte über Gewalt, Mord und Sex. Wie die Produktion beim Zürcher Opernpublikum angekommen ist, hören Sie morgen Abend. Eine spezielle Wanderung begleitet das Regionaljournal am Mittwoch. Regierungsvertreter von Schaffhausen und dem deutschen Landkreis Konstanz sind dann nämlich zusammen unterwegs bei Ramsen im Grenzgebiet zwischen der Schweiz und Deutschland. Und das machen sie nicht zum Plausch, sondern hochoffiziell alle 6 Jahre zum Schauen, in welchem Zustand das die Grenzen und Grenzsteine sind. Ein alter Zopf oder nötig? Diese Frage stellen wir am Mittwochabend. Auch am Mittwochabend steht im Zürcher Gemeinderat ein Millionenprojekt auf der Traktandenliste. Es geht um das neue Fußballstadion beim Hartturm. Bevor nämlich im Herbst Stadtzürcher Stimmvolk über den 230-Millionen-Kredit für Stadion abstimmt, muss die Vorlage zuerst durch den Gemeinderat. Am Donnerstagmorgen erfahren Sie, wie die Debatte ausgegangen ist. Und das wär's gsi für heute vom Regionaljournal Zürich-Schaffhausen, eine Sendung, die Sie auch im Internet finden, unter srf.ch. Am Mikrofon verabschiedet sich der Roger Steinemann.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.